Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Folge von Offene Ohren. Heute mit David Emil Wikström, Professor im Weltmusikbereich an der Popakademie Baden-Württemberg. An der Popakademie kann man unter anderem die Instrumente Bağlama, eine türkische Langhalslaute, oder die Ud, vor allem arabische Kurzhalslaute, erlernen. Welche Dozenten diese Instrumente unterrichten, weiteres zu den Studieninhalten und was es mit dem Studienfachtitel Weltmusik auf sich hat, beantwortet uns David Emil Wikström an einem vorsommerlichen Freitagnachmittag. Zuallererst wollte ich von ihm aber mal wissen, ob er eigentlich selbst Musik macht und wenn ja, was genau?
Zurzeit tatsächlich Bluegrass. Ich bin ein bisschen kompliziert. Ich bin ursprünglich Trompeter und Klavierspieler und habe mit Jazz, Big Band Musik angefangen in Berlin vor langer Zeit, vor 25 Jahren, 30 Jahren. Bin dann im Zuge meines Studiums nach Norwegen und dann nach Russland gezogen und bin dann von Jazz zu populärer Musik rübergeschwenkt und hatte in St. Petersburg dann eine Ska-Punk-Band, wo ich mitgespielt habe und relativ viel gespielt habe. Und bin dann, als ich nach Dänemark gegangen bin, in eine Weltmusikband gekommen, in Anführungsstrichen. Wir haben eigentlich auf Esperanto gesungen und auf verschiedenen Erdteilen Musik aufgenommen. Wir hatten einen Perkussionisten aus Ghana, wir hatten einen Gitarristen aus Spanien, der Bandleader, der auch gesungen hat, auch hat Akkordeon gespielt und hat auch viel Ska und Sachen. Das war so eine Mischung von eigentlich allem. Genau, und dann ein paar andere Projekte dort gehabt und dann bin ich nach Mannheim gezogen und hatte so viel zu tun, dass ich keine Zeit habe, Musik zu machen. Habe dann gleichzeitig beschlossen, ich möchte doch ein Side-Instrument lernen, wie meine Studierenden auch spielen, weil wir bieten in Mannheim keine Trompete an. Und habe dann Banjo angefangen, weil ich keine Gitarre lernen wollte und Bluegrass mag. Und ja, spiele jetzt vor allem Banjo, habe Trompete letztes Jahr aufgehört, mehr oder weniger, und fokussiere jetzt vor allem auf Banjo und Bluegrass.
Und du hast Esperanto sprechen gelernt?
Ja, mein Vater spricht Esperanto, seitdem er 16, 17 ist und hat immer wieder versucht, meine Schwester und mich dazu zu bringen, Esperanto zu lernen. Hat dann bei mir mit 16 geklappt. Ich war dann auch sehr lange bei der Deutschen Esperanto-Jugend und der Welt-Esperanto-Jugend aktiv. Habe auch im Rahmen von Esperanto-Treffen und Camps auch gespielt, hat auch eine Esperanto-Band. Daher kannte ich auch den Bandleader in Kopenhagen. Und als ich nach Kopenhagen gezogen bin, war das eine die Möglichkeit, dann in die Band reinzukommen.
Genau. Du bist Professor an der Popakademie Baden-Württemberg. Für was alles genau?
Okay, genau. Ich bin Professor für Geschichte der populären Musik in Mannheim. Bin gleichzeitig für den Bachelorstudiengang Popmusikdesign und Weltmusik zuständig und habe noch als Zusatzjob die Mediathek, die ich leite. Genau, das sind die drei Schwerpunkte. Also in der Lehre bin ich dann auch tätig, unterrichte Geschichte der populären Musik tatsächlich, Musik in der Welt, das sind so meine beiden Hauptkurse, Musikethnologie oder ethnomusikologische Grundlagen, müsste es eher heißen. Texte der Public Music Studies und dann je nachdem, was gerade anliegt oder interessant ist.
Der Begriff der Weltmusik ist ja nicht ganz unumstritten. Was bezeichnet dieser Begriff und was bezeichnet er im Kontext des Studiengangs an der Popakademie?
Der Weltmusikstudiengang hat seine Wurzeln in 2008, 2009, als der Direktor Udo Dahmen für das Land Baden-Württemberg mitkonzeptioniert hat, wie sieht der Kulturplan 2020 aus. Doch, 2020. Und da hat er reingelegt, dass Baden-Württemberg auch einen Weltmusikstudiengang anbieten soll. Und damit war der Begriff da reingelegt als nicht populäre Musik, nicht Jazz, nicht Kunstmusik, sondern halt so außereuropäische Musik oder die Musik von den Minoritäten, die in Deutschland wohnen. Als wir dann in den Jahren um 2014 dann angefangen haben, als die Diskussionen kamen, um halt, wie kann man so einen Studiengang ermöglichen, anhand von politischen Begebenheiten in Baden-Württemberg, gab es da ein Zeitfenster, wo das aufgekommen ist, wurde der Weltmusik explizit gewählt als Begriff, den man gut erkennt, den man in der Politik auch irgendetwas vorstellen kann und als Label, der halt als breites Auffangbecken fungieren kann, benutzt. Der Studiengang an sich, der 2015 angefangen hat, ist vor allem türkisch-arabische Musik. Das war auch der Ursprungsauftrag vom Ministerium, was wir auch anbieten sollten, was auch für uns wichtig war. Wir wollten einen Studiengang anbieten für die Musiken in Deutschland, von den Leuten, die hier in Deutschland leben und die jetzt keine Möglichkeit haben, das zu studieren. Das ging vor allem um die Deutsch-Türken oder Türkisch-Deutschen da. Und dann durch die Flüchtlingswelle aus Syrien kamen dann halt auch vor allem syrische Flüchtlinge dazu. Das war jetzt nicht ursprünglich geplant, aber das fiel zum selben Zeitraum rein. Deshalb war türkisch-arabische Musik eigentlich perfekt als Rahmen dafür. Aber Weltmusik wurde trotzdem als Begriff benutzt, weil wir dann auch die Möglichkeit haben, auszuweiten, was wir auch gemacht hatten. Wir haben für indische Musik dann aufgemacht und auch für westafrikanische Perkussion. Das waren halt, und damit kannst du mit dem doch problematischen Begriff Weltmusik eher operieren, als wenn wir gesagt haben, wir haben einen Studiengang türkisch-arabische Musik, weil dann wäre die Ausweitung dann nicht möglich. Das heißt, es ist möglich, um flexibel zu sein. Gleichzeitig bin ich und wir uns auch bewusst, dass der Begriff an sich eigentlich sehr problematisch ist und man müsste eigentlich mit türkisch-arabischer Musik operieren, mit nordindischer Musik und mit westafrikanischer Musik oder westafrikanischer Perkussion, nordindischer Tabla-Musik, um es wirklich genau zu machen.
Und was ist für dich das Problematische an dem Begriff?
Weil es einfach ein Deckmantel ist für alles, was nicht angloamerikanische Musik ist und alles in einen Haufen reinschmeißt, was das genau selber, wenn ich sagen, westliche Musik ist sowohl Popmusik, ist Jazz, ist Kunstmusik, das funktioniert einfach nicht, weil es sind unterschiedliche Traditionen mit unterschiedlichen musikalischen Konventionen, die da reinfallen und auch komplett unterschiedliche Vorstellungen von, was Musik überhaupt ist. Das kann man auch nicht miteinander vergleichen. Und es ist ein westeuropäisches Gedankengut, das zeigt eine westeuropäische Ideologie, die jetzt nicht unbedingt in Indonesien oder in Mali oder in Argentinien so aufgefasst ist und deshalb auch problematisch ist. Also eine Spätform, eine Imperialismus im musikalischen Sinne.
Beschäftigt ihr euch im Studiengang Weltmusik auch mit dem Begriff der kulturellen Aneignung?
Doch, das spielt auch eine Rolle. Es ist auch tatsächlich eine Vorlesung, die die Studierenden im ersten Jahr kriegen, im ersten Überblickskurs, so als Antise, dass Musiken nie komplett rein sind, sondern immer aus verschiedenen Kulturen zusammenkommen und wie Aneignung funktioniert und was ist Exotizismus, warum wird das benutzt, was heißt das? Ähnlich wie auf Weltmusik, was sagt das über den Erzähler aus oder die Erzählerin? Das ist auch drin, aber wir auch überlegen auch da, wie können wir das, wie heißt es, durch die Fächer dann halt durchimplementieren kann, was schon eine größere Aufgabe ist. Wir haben 400, 500 Dozierenden für alle Studiengänge, das heißt, es ist, ja, bis man alle erreicht hat, ist ein bisschen viel oder dauert etwas. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was auf unserer Agenda auch ist, vor allem in Curriculumsbesprechungen und da sind wir auch dabei. Gehört auch Genderfragen, Männeranteil, Frauenanteil im Studium, das ist halt auch ein Thema, was da reingehört. Wie kann man Zugang zu den aus bildungsfremden Schichten ermöglichen, das auch, gehört auch dazu. Wie kann man eine Musikhochschule eröffnen und dabei immer noch den künstlerischen Standard bei der Aufnahmeprüfung beibehalten. Das sind so die beiden Fragen, die sich so ein bisschen die Waage geben.
Und wer unterrichtet bei euch die Instrumentalfächer, wie zum Beispiel Oud oder Barlama?
Die Hauptfachdozierende sind tatsächlich aus den jeweiligen Bereichen. Also wir haben sowohl türkisch-deutsche oder deutsch-türkische, wie man nennen möchte, Dozierende für den türkischen Teil. Und für den arabischen Teil haben wir tatsächlich, der Oud-Dozent ist aus Syrien, wohnt aber seit 30 Jahren, glaube ich, in Deutschland, Samir Mansour. Und teilweise in Schweden und in anderen Teilen von Europa. Und dann werden die dann halt nach Mannheim eingeflogen, nach Bedarf. Also aus den Communities heraus. Und bei den türkisch-deutschen Musikern war das relativ einfach. Kemal Dinç wohnt seit 20 Jahren, glaube ich, in Deutschland. Murat Coşkun, der bei uns die Perkussion macht, ist in Deutschland geboren, aber deine Eltern sind aus der Türkei, soweit ich das verstanden habe. Firas Hassan kam als Flüchtling von Syrien über Spanien, Belgien, glaube ich, nach Deutschland für Perkussion, also der zweite Teil von Perkussion. Gut, Samir Mansur ist auch aus Syrien, aber seit länger hier. Gesang, Rabih Lahoud aus Libanon, aber auch seit 20 Jahren, glaube ich, doch, oder so um den Dreh rum in Deutschland. Also wir haben versucht, die Leute zu holen, die das halt auch als Tradition bekommen haben. Das war die Überlegung.
In eurem Studienplan findet man auch einen Schwerpunkt mit dem Namen transkulturelle Musikpädagogik. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber berichten?
Also das hat begonnen als ein Wahlpflichtfach. Also wir haben im Studienverlauf haben die Studien Pflichtveranstaltungen und können im zweiten und dritten Jahr aber auch aus einem Fächerkatalog Kurse auswählen. Und transkulturelle Musikpädagogik ist so ein Wahlpflichtfach. Und die Überlegung da war, da wir ja keine Lehramtsausbildung haben oder auch haben dürfen, wir haben kein Staatsexamen bei uns, ist, dass die Studierenden ein Studium haben, wie die in außerschulischen Einrichtungen arbeiten können, an Musikschulen und so weiter. Und das sowohl an ihr Instrument, an Leute, die Bauernmarsch spielen möchten, aber halt auch so, wie man den Brückenschlag zwischen türkisch-arabischer Musik und die Musik der deutschen Populärmusik und anderen Sachen dann verbinden kann. Und das haben wir dann nach, glaube ich, 2 oder 3 Jahren gesagt. Ein Teil ist tatsächlich verpflichtend, also müssen alle machen. Und dann der zweite Teil vom Wahlpflichtfach ist dann freiwillig. Und da ist mit Lehrhospitation und auch Lehrproben an Musikschulen oder Kindergarten, je nachdem, was die Studierenden machen wollen.
Was für besondere Skills braucht man denn im speziell transkulturellen musikpädagogischen Bereich?
Uns geht es auch darum, wie kann ich ein musikalisches System vermitteln an Schülerinnen und Schüler, was es vor allem sind, die jetzt nicht mit türkisch-arabischer Musik groß geworden sind. Weil wenn ich jetzt in eine Schulklasse gehe, die alle mit Popmusik oder Rockmusik sozialisiert worden sind, dann kann ich ja, wenn ich das unterrichte, auf etwas aufbauen, was schon vorhanden ist. Weil dieses, auch wenn die es nicht benennen können, die kennen das von dem Hören her, wie das klingen soll. Und hier geht es darum, wie kann ich etwas, was für die Schülerinnen und Schüler neu ist, da vermitteln. Und natürlich auch für die Leute, die es schon kennen. Also das geht ja um beides. Und wie kann man halt auch in ein Ensemble die Instrumente zusammenkriegen, dass man halt übergreifend arbeiten kann. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter.
Warum ist das Verstehen der Musik so wichtig?
Dadurch, dass ich weiß, wie die andere Musik funktioniert, was sind die Grundlagen dafür, nur wenn ich das weiß, kann ich wirklich gut miteinander kommunizieren und die anderen musikalisch verstehen und dann auch was Neues kreieren oder auch damit experimentieren.
In einem Artikel von dir, der in dem Sammelwerk Musik öffnet Welten, unter anderem vom Deutschen Musikrat herausgegeben, vergleichst du Musik mit einer Sprache? Eine Sprache, dessen Grammatik auch erst gelernt sein möchte, bevor es in die Verständigung geht. Kannst du das noch ein bisschen genauer ausführen?
Für mich, wir lernen Musik durch einen hermeneutischen Prozess mehr oder weniger. Ich höre etwas, ich verstehe das mehr und dann, je mehr ich das höre, je besser kann ich die Musik. Und uns die Musikteile schon, mit denen wir aufgewachsen sind, die kennen wir schon seit 30, 40 Jahren, je nachdem, wie alt wir sind. Wenn ich aber eine neue Musik lernen möchte, muss ich erstmal verstehen, wie die funktioniert. Und das ist auch wie beim Spracherwerb. Ich kann jetzt nicht per Dekret sagen, ich kann Französisch, ich muss mich damit beschäftigen, ich muss die Grammatik lernen, ich muss die Wörter lernen und je mehr ich mich beschäftige, ähnlich hermeneutischer Prozess, je besser verstehe ich das und je weiter komme ich. Und das war halt auch der Ausgangspunkt von Artikel. Also in der Musikausbildung haben wir auch bei uns ganz gut gesehen, dass Studierende, die mit einer gut fundierte türkische Musik, die Musiktheorie zu uns gekommen sind und studiert haben, nicht automatisch mit westlicher Gehörbildung klargekommen sind. Die Makams haben entweder Achteltöne oder Vierteltöne, je nachdem, ob türkisch-arabische Makams sind. Und das haben die Studierenden gut gehört. Aber sobald es dann halt so eine diatonische Harmonie kam mit Halbton- und Ganztonschritten, konnte ich das nicht hören. Und das ist auch da, was wir gemeint haben. Ich muss halt die neue musikalische Sprache lernen, um die halt spielen zu können. Und ich kann nicht davon automatisch ausgehen, dass wenn ich 5 Musikerinnen und Musiker in einen Raum zusammenstelle und sage, jetzt spielt was, dass was rauskommt, weil die müssen erstmal wissen, okay, wo ist unsere gemeinsame Grundlage. Und das ist auch etwas, was wir, seitdem wir einen Weltmusikstudiengang haben, auch für die Popmusikdesign-Studiengang versuchen implementieren, dass wir im Rahmen von Musiktheorie, türkisch-arabische Musiktheorie einbauen, damit die Popmusikdesign-Studierenden auch verstehen, was es heißt, türkische und arabische Musik zu spielen oder westafrikanische Musik oder indische Musik, damit die, wenn die mit den Studierenden zusammenspielen, auch einen gemeinsamen Nenner finden. Wenn ich einen gewissen Makam spiele, kann ich nicht unbedingt mit Dur-Moll-Akkorden spielen, weil das wird dann einfach komplett clashen vom Klang her. Und das ist für uns sehr wichtig und das ist auch etwas, was wir auch seit dem Weltmusikstudiengang arbeiten, damit wir da halt auch beide Sprachen vermitteln, damit die Studierenden halt zusammenarbeiten können.
Kann man bei euch an der Akademie auch aus dem traditionellen musikalischen Kanon ausbrechen, der einem Instrument anhaftet?
Wir sehen uns schon als auch einen Verständigungsort, um dass alle voneinander lernen. Aber wir geben keine Vorgaben. Also wenn Studierende sagen, nee, ich möchte ein traditionelles Projekt haben, das vor allem auf ostanatolische traditionelle Lieder basiert, dann können die das gerne machen. Also es gibt keine Vorgabe, du musst mit einem E-Bass und ein Schlagzeug spielen, damit es halt gilt, sondern die können das machen. Die können auch gerne experimentieren. Wir hatten im ersten Jahr ein Balama-Quartett von 4 Balama-Spielern, was es auch so nicht in der Türkei eine traditionelle Musik gibt. Aber die haben traditionelle Musik gespielt, arrangiert für unterschiedliche Instrumente aus der Balama-Familie. Das war halt auch ein Projekt und das ist auch legitim. Genauso wie wir ein Projekt haben auf der anderen Seite, was so Jazz, populäre Fusion-Musik mit arabischen Makams verbindet, geht auch. Also, oder ein EDM-Projekt mit Elektro-Balama, Percussion und DJ. Um 3 Beispiele zu nennen.
Und wie bereitet ihr eigentlich die Studierenden auf das Berufsleben als Musikerinnen und Musiker vor oder als Musikpädagogin? Was für einen Markt gibt es für Oud- oder Balama-Musikpädagogen?
Es sind 2 Bereiche. Also im Studium ist für uns der musikwirtschaftliche Zweig wichtig. Das ist auch eine von den Sachen, die uns als Hochschuleinrichtung ausmacht. Diese Verbindung von Musik und musikwirtschaftlichen Themen. Und jeder, der bei uns studiert und jede, egal ob Popmusikdesign oder Weltmusik, muss Musikbusinesskurse belegen. Einmal zu, wie funktioniert die Musikindustrie, also ein großer Überblickskurs im ersten Jahr. Einmal zu Unternehmensgründung, Businessplan, Steuerrecht, alles das, was die Studierenden nicht unbedingt gerne studieren, aber alle dann danach sagen, das war essentiell, um halt danach zu überleben. Und dann im 2. und 3. Jahr können dann auch Wahlpflichtfächer nehmen. Einer muss aus dem Musikbusinessbereich sein, die können aber auch alle machen. Das hängt ein bisschen davon ab, was die wollen und persönliche Präferenzen. Das heißt, die Studierenden gehen raus mit dem Wissen, was sie benötigen, um zu überleben. Die müssen auch ein Praktikum machen im Weltmusikstudiengang. Nicht idealweise, aber irgendwo im Bereich der Musik. Das kann in einem Studio sein, das kann bei einem Label sein. Das kann für diejenigen, die transkulturelle Musikpädagogik gemacht haben, auch ein Lehrpraktikum sein, also dass sie irgendwo ein Lehrprojekt machen und unterrichten. Das kann auch beim Instrumentenbau sein, hängt ein bisschen davon ab, was die danach machen wollen. Und damit sind die idealerweise gut vorbereitet mit einem Standbein aus ausübenden Musiker oder Musikerin. Bei manchen reicht das vollkommen aus, weil die können dann wirklich davon leben. Und bei anderen müssen wir noch vielleicht nebenbei einen Tag unterrichten oder haben ein Studio oder bauen Instrumente oder arbeiten bei einem Label oder haben eine Booking-Agentur. Das ist jetzt alles Möglichkeiten, die wir haben, also aus Popmusikdesign und Weltmusikstudiengang. Und bei den Absolventinnen und Absolventen aus dem Weltmusikstudiengang, die, weiß soweit, alle, die jetzt abgeschlossen haben, unterrichten auch oder haben teilweise auch Stellen an, nicht nur beim alvitischen Verein, sondern tatsächlich auch an Musikschulen oder haben auch eine eigene Musikschule aufgemacht. Das heißt, da ist auch auf jeden Fall ein Bedarf. Und der Grund, warum wir transkulturelle Musikpädagogik damals implementiert haben, war, weil wir gerade in dem Bereich auch einen Markt sehen. Und wir waren auch im Februar, Anfang dieses Jahres in Bochum an der Musikschule und da war auch eine Diskussion und da kam auch von dem dortigen Bauernmallehrer auf, dass es einen Mangel gibt an Lehrkräften, die einen Hochschulabschluss haben. Und das ist für Musikschule wichtig, weil ohne Abschluss entweder wirst du schlechter bezahlt oder du kriegst keinen Job. Und gerade dieser Mangel ist auch etwas, was wir durch den Bachelor, den wir anbieten, halt auch ausgleichen versuchen. Wir sind nicht die Einzigen in Deutschland, das muss man auch erwähnen. Die Musikhochschule in Freiburg hat jetzt auch Ballermal-Schwerpunkt im Rahmen von ihren Lernprogrammen, das ist, glaube ich, letztes Jahr eingeführt. Und die UdK in Berlin hat auch Ballermal als Instrument drin. Also das heißt, es kommt langsam, weil man sieht auch den Bedarf, aber immer noch viel zu wenig. Und auch in alvitischen Vereinen, die Generation der Lehrer dort gehen so langsam an die Rentenalter zu. Das heißt, auch da gibt es oder schon jetzt, aber nach und nach auch einen Bedarf an Lehrkräften, die halt das übernehmen können. Und das ist ja auch ein Teil von dem, was wir ausbilden.
Und jetzt eine Frage für alle, die sich bei euch bewerben möchten. Hat man denn überhaupt eine Chance, bei euch aufgenommen zu werden?
Wenn jemand gut ist, ist es immer möglich. Es kommt ein bisschen darauf an, auf den Studiengang. Also wir haben bei Popmusikdesign Studiengang, den es auch schon seit 2003 gibt, ist der Andrang sehr hoch. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit reinzukommen ist relativ gering, je nachdem, welchen Instrument man auch spielt oder welchen Schwerpunkt man machen möchte. Bei Weltmusik, weil es auch weniger Leute gibt, die das, oder türkisch-arabische Musik, also Bauma spielen oder Ud, ist ein bisschen einfacher. Also wir fangen nicht bei Null an, das muss schon ein sehr gutes Handwerk mitnehmen und Musikalität mitbringen, um reinzukommen. Aber es ist machbar. Es ist jetzt nicht unmöglich in beiden Studiengängen.
Und wie läuft so eine Aufnahmeprüfung ab für zum Beispiel Ud oder Balama?
Also die Aufnahmeprüfung ist gleich bei beiden Studiengängen, also formal gleich, inhaltlich unterscheiden sich dann doch. Es gibt einen Theorieteil, wo wir dann halt sowohl türkisch-arabische Musiktheorie oder indische oder westafrikanische, je nachdem welcher Schwerpunkt, und westliche Musiktheorie abprüfen. Dann gibt es einen Aufsatz, weil wir auch die kognitiven Fähigkeiten der Bewerberinnen und Bewerber sehen wollen. Und gleichzeitig für diejenigen, die nicht so gut sind in Musiktheorie, bietet der Aufsatz die Möglichkeit, eine schlechte Musiktheorie durch einen guten Aufsatz auszugleichen. Aufsatz zählt 40%, Musiktheorie zählt 60%. Das heißt, man kann es zwar nicht komplett mit dem Aufsatz ausgleichen, aber es geht gegen. Und wer das bestanden hat, darf vorspielen. Das sind drei Songs oder drei Stücke beim Weltmusikstudiengang. Und im Anschluss gibt es dann einen Transferteil, wo wir dann schauen möchten, wie musikalisch flexibel sind die Bewerberinnen und Bewerber. Entweder spielt einen von den Dozierenden mit der Bewerberin oder Bewerber mit, oder es gibt ein Playback, zu dem die spielen müssen. Und auch das sowohl aus dem türkisch-arabischen Bereich, aber auch aus dem Bereich der populären Musik, wo wir einfach sehen, wie flexibel sind die. Das ist jetzt kein K.O.-Kriterium, also wenn man es nicht kann, sondern einfach nur sehen, wie gehen die Studierenden um mit etwas Neues, Unerwartetes. Und dann gibt es ein kleines Gespräch und damit war die Aufnahmeprüfung für die Person vorbei. Ah, und für die Bewerbung muss die Bewerberin und Bewerber einen Tonträger mit drei Stücken einreichen und dann Lebenslauf und allgemeine Infos dazu.
Vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr, sehr spannend.
Vielen Dank auch.
Links zu dem Studiengang Weltmusik und ganz allgemein zur Popakademie Baden-Württemberg, aber auch zu David Emil Wikströms Blog sowie zu einem erwähnten Artikel findet ihr alles in den Shownotes. Ja, vielen, vielen Dank auch für euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.